Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz.
Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im Mai.
Ja, wir haben wieder eine Menge mit euch vor. Es geht unter anderem um Liebe, Musik und ein italienisches Quartett.
Und wir verraten euch, wo ihr auf einer gigantischen Geburtstagsparty lernt, wie die Menschen im Mittelalter getanzt haben.
Ja, aber nicht nur das. Ihr hört, wie Kräuter ganz unterschiedliche Menschen verbinden können.
Und ihr seid bei einer Museumsrevolution dabei.
Ja, und wir spielen mit euch. Wir wollen mit euch ein geheimnisvolles Lübeck-Rätsel lösen.
Also kommt doch einfach mal mit auf unsere Hörtour durch Lübeck.
Es lohnt sich.
Ganz bestimmt.
Ich schwöre.
Auf jeden. Und wir sind jetzt in der Musikhochschule Lübeck in der Petersgrube 21 und hier wird schon fleißig für das 33. Brahms-Festival geprobt.
Wir gehen jetzt mal in den Probenraum rein. Ihr wisst schon, was ich meine. Bei uns geht es jetzt um Musik, es geht um Liebe, es geht um Frankreich und natürlich um Brahms. Und wenn ihr diese Komponenten zusammensetzt, entsteht daraus das Motto, die Überschrift für das 33. Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck.
Und das lautet in diesem Jahr, Aimez-vous Brahms? Lieben Sie Brahms? Und das ist die Frage, um die es hier vom 3. bis zum 11. Mai geht. Das Festival steht dieses Jahr ganz im Zeichen Frankreichs. Und außer der Musik von Johannes Brahms hört ihr auch Stücke von französischen Komponistinnen und Komponisten, die von Brahms inspiriert wurden.
Ja, und wir können diese Frage jetzt hier für uns schon einmal beantworten.
Auf jeden
Fall. Wir lieben Brahms, eindeutig. Und ihr könnt eure Liebe zu Brahms ausleben oder euch in Brahms verlieben oder neu verlieben bei ganz unterschiedlichen Konzertformaten.
Genau, von Sinfoniekonzerten bis zu ungewöhnlichen Konzerterlebnissen. Zum Beispiel gibt es Konzerte am Morgen, dann Nachtkonzerte oder die Lunchtime-Concerts. Und für eines dieser Lunchtime-Konzerte, die natürlich mittags stattfinden, immer von 12.30 Uhr, wird hier gerade geprobt in der Musikhochschule.
Ihr hört hier gerade das Quartett Pegreffi mit internationaler Besetzung. Es ist Emma Parmigiani an der Violine. Ciao, Emma.
Ciao.
Und dann habt ihr auch noch gehört Inesa Baltatescu an der zweiten Violine.
Ciao.
Ciao. Und wir haben noch Emanuele Ruggero an der Viola. Ciao, Emanuele.
Ciao a tutti.
Und natürlich dürfen wir nicht vergessen Lorenza Baldo am Violoncello.
Buongiorno.
Buongiorno. Das hört sich alles viel besser an auf Italienisch. Es ist einfach so. I just said everything sounds better in Italian. You know, so this is a fact. Sie spielen das Streichquartett Ainsi la nuit.
Hast du es richtig ausgesprochen?
Ist das richtig? Ainsi la nuit. Und zwar, jetzt kommt die zweite Hürde, von einem Komponisten, den ich ehrlich gesagt nicht kenne. Ich gebe es ganz offen zu. Henri Dutilleux. Richtig?
Ja. Perfekt. Es nicken alle, es scheint zu stimmen.
Siehst du, guck mal, ich habe es einfach geraten und es war richtig.
Du hast ein Sprachtalent. Und diese Besetzung ist typisch für die Musikhochschule Lübeck, denn hier studieren Musikerinnen und Musiker aus aller Welt. Emma, Lorenza, Inessa und Emanuele, die stammen aus Italien. Und ich möchte von Ihnen jetzt wissen, wie lange probt ihr dieses Stück schon? How long have you been rehearsing this piece? Und jetzt versuche ich mal mit meinen sehr wenigen Italienbrocken, das nochmal auf Italienisch zu sagen.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Da quanto tempo provi questo pezzo?
Da quanto lo facciamo? It's been a few months now that we have these pieces
with us daily. It's really a challenging, it's super difficult, extremely well written, but a real challenge for a string quartet.
Sie haben gesagt, Sie proben das Stück seit einigen Monaten und es ist ein sehr gut geschriebenes Stück, aber eben auch sehr anspruchsvoll, haben wir ja eben auch schon gerade gehört. Und ja, der Komponist ist fast zeitgenössisch, obwohl er ist zeitgenössisch, 1916, glaube ich, geboren, 2013 gestorben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man da ganz schön viel proben muss. Ne?
Und ich finde, das ist schon sehr gut gelungen. Ihr macht das sehr gut. Inessa, mich würde noch interessieren, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik spielt? What do you feel when you play this music? Ich versuche es auch nochmal in Italienisch. Oh, cosa senti quando suoni questa musica?
Lorenzo, can you help me, please?
Lorenzo, is it a good or a bad feeling?
It's a good feeling. This way to play creates so, how can I say, also different atmosphere.
Colors,
yes.
Also man hat ganz viele verschiedene Farben in diesem Stück und auch Stimmungen und ja, und ich finde auch, wenn man reingeht, es transportiert einen sofort in so eine Art Parallelwelt, ja. Also eben schien noch draußen die Sonne, man war in Lübeck und wenn man dann die Musik hört, dann ist man irgendwo, transportiert es einen in eine andere Welt.
Auf jeden Fall in eine andere Stimmung, so ging mir's.
Der Projektleiter der Lunchtime-Konzerte und Professor für Violine und Kammermusik an der Musikhochschule Lübeck ist Professor Jaime Müller. In Frankreich würde man wahrscheinlich sagen Müller, ne? Also wenn wir das Motto jetzt der Brahms-Tage noch wieder aufgreifen. Moin, Herr Professor Müller.
Ja, moin, moin.
Bei den Lunchtime-Konzerten ist es ja so, dass die Musik immer wieder unterbrochen wird. Also man erfährt dann auch etwas über das gerade Gehörte. Wie können wir uns das vorstellen?
Also wir können uns das so vorstellen, dass das ein kurzes Mittagskonzert ist, was beginnt mit einer kleinen Moderation eines Musikwissenschaftlers, der uns auch einführt in das Werk, der etwas über die Geschichte des Werkes erzählt und der die Möglichkeit hat, das Quartett Ausschnitte aus dem Werk schon spielen zu lassen und auch in dekonstruierter Form teilweise nur einzelne Sachen, einzelne Motive es wieder zusammensetzen kann. Das heißt, man lernt das Stück schon auf eine Weise kennen. Und im Anschluss an diese Moderation wird das Werk aber in Gänze gespielt, so dass man auch sozusagen das Gesamtkunstwerk erfahren kann.
Und das wäre ganz toll, Herr Professor Müller, wenn wir da mal jetzt so ein kleines Beispiel bekommen könnten, damit die Hörerinnen und Hörer sich das noch besser vorstellen können. Also wie das abläuft, wenn man so ein Stückchen hört und man dann so eine Einführung bekommt.
Also das könnte zum Beispiel so sein. Also wir fangen jetzt an wieder mit dem Akkord der Mittelstimmen, der so eine Endlosigkeit kreiert. Hören wir das nochmal? Also das ist immer bei Streichern, es ist eine wunderbare Mischung. Einerseits steht die Musik, der Klang verändert sich nicht. Andererseits bewegen wir unsere Bögen, so dass man sozusagen diesen Widerspruch aus Statik und Bewegung ganz toll auflösen kann. Und dazu hören wir bei Dutilleux dann jetzt die erste Geige und das Cello, die so in einen Dialog treten mit so fast flötenhaft unrealen kleinen Inseln. Dankeschön.
Also ich habe ja die Möglichkeit, bei diesen Lunchtime-Konzerten die Schönheit der Musik auf mich wirken zu lassen und bekomme dann aber noch Erklärungen, wie das technisch funktioniert. Perfekt.
Ja, wir kennen das ja alle. Man hört ein ganzes Orchester und dann hört man plötzlich mal nur die Bläser und hat schon vollkommen anderes Klangerlebnis. Oder man hört plötzlich nur die ersten Geigen spielen und denkt, Mensch, das ist ja auch schon schön. Und dann kommt noch was anderes dazu. Man erweitert sozusagen sein eigenes Hören. Und das geht mir selber ständig auch so. Ich bitte manchmal meine Studenten im Unterricht, Mensch, spielt mal nur eine Stimme und dann die andere dazu. Und dann habe ich sozusagen so einen inneren Eindruck eines Stückes und nicht gleich den vollständigen, kompletten.
Das ist ganz spannend, weil es ist ja Emotion und dann trotzdem Intellekt. Ich weiß jetzt übrigens, woran ich denke, wenn ich die Musik höre. Ich bin in einem Traum und gehe durch eine dunkle Straße und kann das Ende nicht sehen. Und denke, wohin geht es jetzt wohl?
Ich fand jetzt sehr beeindruckend von euch dieses Dialoghafte, also die einzelnen Instrumente, die in einen Dialog treten. Das ist ja wie eine eigene Sprache. Kann man das so sehen?
Ja, wir benutzen den Terminus oft, ja, weil ich würde immer sagen, dass eigentlich jeder Komponist so seine eigene Musiksprache hat und dass wir eigentlich nichts anderes tun, als diese verschiedenen Sprachen zu ergründen.
Wie eine neue Sprache lernen, schön. Inessa, Emma, Lorenza und Emanuele, mich würde ja noch interessieren, warum habt ihr euch für Lübeck als Studienort entschieden? Es gibt ja auch sehr viele Hochschulen in Italien, die ihr hättet besuchen können.
Auf der ganzen Welt.
Oder das sogar. Why did you decide to study in Lübeck?
Ich darf es jetzt auch nochmal italienisch sagen, ja? Darf ich es auch nochmal versuchen? Perché hai scelto Lubecca come luogo di studio?
So, we actually met Jaime Müller in Italy last year. We absolutely fell in love and we thought that it was a fundamental chapter for our growth as a chamber music group. So we are coming here.
Also, Jaime Müller war in Italien, hat die jungen Musikerinnen und Musiker getroffen und hat sie dann sozusagen abgeworben, ja. Also, um nach Lübeck zu kommen, es ist wie beim Fußball, ja. Also, sie haben die Spieler entdeckt und die Spielerinnen und dachten, die müssen nach Lübeck kommen.
Ja, unbedingt.
Sehr schön. Wenn ihr noch mehr vom Quartett Pegreffi hören wollt, dann könnt ihr das am Samstag, dem 10. Mai um 12.30 Uhr im wunderschönen Festsaal des Logenhauses zu Lübeck in der St. Annenstraße 2. Hier finden übrigens alle Lunchtime-Konzerte statt.
Und Professor Müller moderiert das Lunchtime-Konzert am 6. Mai. Das ist ein Dienstag, auch im Logenhaus, mit dem Triton-Quartett und Musik von Claude Debussy.
Und wie bei vielen Formaten des Festivals ist der Eintritt sogar frei.
Und über 30 Konzerte könnt ihr im Rahmen des 33. Brahms-Festivals erleben. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Internetseite der Musikhochschule unter mh-lubeck.de.
Ja, und um die Vorfreude noch zu steigern, hört ihr jetzt noch einmal das Quartett Pegreffi. Ich sage euch, dieses Quartett wird ja noch mal ganz groß rauskommen. Herr Professor Müller hatte genau den richtigen Riecher. Und wenn ihr dann mal in 3 oder 4 Jahren die neuen Klassikstars Quartett Pegreffi hört, dann könnt ihr sagen, bei Lübeck Zwischentöne haben wir sie aber zuallererst gehört.
Genau.
You can say you heard them first on our podcast. You know, so. Thank you. Grazie mille.
Ja,
per tutto.
So, und wir wollen jetzt mit euch spielen. Es ist wieder Zeit für unser Lübeck-Rätsel. Wir suchen einen Ort, der beschrieben wird von Menschen, die wir jetzt hier gerade auf der Straße treffen, mit einem oder zwei Worten. Und ihr könnt natürlich dann mitraten. Am Ende ist ja klar, lösen wir es auf.
Willst du den ersten Hinweis geben, Bettina?
Ich sage, mein Hinweis, Skulpturen.
Okay. Ich sage, St. Petri. Oder, um es noch ein bisschen zu spezifizieren, St. Petri Blick.
Naja, da hast du aber dann aus zwei Begriffen einen gemacht. Lass ich mal gelten.
Nee, das ist ein Wort, St. Petri Blick.
Naja, nach welchen Regeln geht das denn? Okay.
Das ist wie beim Scrabble, du weißt doch. Man muss manchmal Worte erfinden.
Nee, das ging da auch nicht. Wir sind hier gerade in eine Probe geraten. Hallo, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin Kai, der Schlagzeuger.
Alles genau. Klar.
Und dann sitzt hier noch...
Ja, ich bin der Victor, der Keyboarder.
Alles klar, das hörte sich auf jeden Fall wild an.
Wie heißt eure Band denn?
Wall Street 5.
Und ihr habt hier einen Probenraum und die beiden Jungs hier, die wir hier gerade gefunden haben, die machen bei diesem Rätsel mit.
Ja, und werden euch den nächsten entscheidenden Hinweis geben auf den Ort, den wir diesmal suchen.
Und den ihr raten sollt.
Ganz in der Nähe vom Holzentor.
Sehr gut.
Das ist schon mal ein entscheidender Hinweis. Und wie würdest du diesen Ort noch mit einem Wort beschreiben?
Freie Gestaltung.
Auch ein guter Hinweis. Also wir haben jetzt ganz in der Nähe vom Holzentor und freie Gestaltung. Wo ist Viktor hin? Der ist schnell weggelaufen. Da kommt er wieder.
Viktor kommt zurück. Ja,
alles klar. Und jetzt kommt noch ein Hinweis auf unseren gesuchten Ort.
Das Wasser in der Nähe.
Ja.
Wasser ist ganz wichtig.
Ich finde, das sind schon drei ziemlich gute Hinweise.
Kommen der Sache langsam schon näher, glaube ich.
Und euch wünschen wir noch ganz viel Spaß bei der Probe, weil der Probenraum ist auch in der Nähe des Ortes, den wir suchen.
Ja, ein Hinweiswort könnte dann auch Probenraum sein, ne?
Ja.
Super, vielen Dank.
Danke auch.
Danke auch.
Wann kann man euch sehen? Wann habt ihr einen Auftritt?
Nach dem Museum.
Auf jeden Fall. Also das kann zwischendurch noch was kommen, aber nach dem Museum, ja.
Also haltet die Ohren und die Augen auf, wenn ihr Wall Street 5 live sehen wollt. Und hören vor allen Dingen. Und wir haben noch jemanden gefunden, der uns einen entscheidenden Hinweis geben kann auf den gesuchten Ort diesmal.
Wir sind Bettina und Christian. Wer sind Sie oder wer bist du?
Ich bin Thomas Radbruch.
Thomas, ein Ausdruck, der mit unserem Ort zusammenhängt, den wir suchen. Was fällt dir da ein?
Also ich würde sagen, ein alter Garagenhof in schönster Lage.
Das ist super beschrieben. Und in einer dieser Garagen stehen wir ja jetzt gerade.
Ja, ja.
Und was machst du jetzt hier gerade?
Also ich ziehe hier aus sozusagen. Also ich bin werde jetzt 80. Also das heißt, es ist irgendwie, ich ziehe mich sozusagen zurück. Und dies war jetzt die letzten Jahre mein Atelier. Es ist aber doch ein Lager geworden.
Ja, wie das manchmal so ist. Ne?
Ja, ziemlich vollgestellt. Aber Thomas, den Ort, den wir jetzt suchen, da finden wir dich ja dann vielleicht auch noch mal so ab und an, oder?
Also ich werde innerhalb des nächsten Monats hier die Segel streichen und ja, kann sein.
Habt ihr schon eine Idee, was wir suchen? Seid ihr schon drauf gekommen?
Die Spur wird immer heißer. Aber vielleicht habt ihr es noch nicht, vielleicht wisst ihr es auch schon. Wir holen noch mal ein paar weitere Hinweise ein. So, und jetzt haben wir noch einen Menschen getroffen, der so aussieht, als könnte er uns einen guten Hinweis auf den gesuchten Ort geben. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du?
Ich bin Hartmut.
Hartmut, hast du einen Tipp für uns? Für unseren Ort, den wir suchen?
Ja, es gibt eine Feuerschale auf dem Gelände.
Sehr schön. Das passt richtig gut, Hartmut.
Ja, und die in lauen Sommernächten dann auch manchmal befeuert wird, ne?
Natürlich, da gibt es immer mal wieder Feuer, ja.
Und Hartmut, da du das weißt mit der Feuerschale, du bist öfter mal an dem Ort, den wir suchen, ne?
Da bin ich öfter zu anzutreffen, richtig.
Und der ist ja auch richtig schön. Gerade so im Sommer lohnt es sich, da mal vorbeizugucken.
Ja, gerade im Mai ist es auch ein besonders schöner Ort, um sich da aufzuhalten.
Oder Hartmut?
Auf jeden Fall.
Ja, Hartmut, ich glaube, ich sehe es richtig, er möchte sagen, wie der Ort heißt, aber er darf es ja nicht.
Nein, das darfst du noch nicht. Noch nicht. Wir brauchen noch jemanden, der noch einen Tipp gibt und dann lösen wir es auch.
Einen Hinweis noch und dann verraten wir euch, welchen Ort wir suchen. Danke, Hartmut.
Ja. Sehr gerne.
Und jetzt gibt's hoffentlich noch einen Hinweis. Hallo, wir sind Bettina und Christian. Wer sind Sie?
Ja, ich bin Renate und... Wenn man drüben auf der anderen Seite entlang geht, zu Füßen in der Petrikirche, dann hört man manchmal Musik. Oder man sieht auch mal ein Lagerfeuer.
Das ist ein sehr guter Tipp, Renate. Klasse.
Ja. Und sehr gut visualisiert. Also ich sehe das förmlich vor mir, so wie du das erzählst.
Ja, wie schön.
Ich habe die Musik auch gehört.
Belohnt.
Ja. Total.
Und ich finde, jetzt lösen wir das mal auf.
Ich glaube, Renate darf es mit auflösen, ja, oder?
Renate, welchen Ort haben wir gesucht?
Ich glaube, ein Garten. Kann das sein?
Ja, genau. Der Garten der
Kunst.
Tank.
Stelle.
De facto Art. Genau. Wir haben den Garten der Kunsttankstelle de facto Art gesucht.
Das haben wir doch schön zu dritt jetzt aufgelöst.
Danke, wunderbar. Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Und ist doch ein schöner Ort, um im Mai da mal ein bisschen Zeit zu verbringen.
Absolut,
ne?
Absolut. Immer empfehlenswert. Schöner geht's gar nicht.
Und vielen Dank.
Am Wasser.
Und wir wünschen dir einen schönen Mai.
Ja, danke gleichfalls.
Danke, Renate.
Ja, tschüss. Tschüss.
Der Garten der Kunsttankstelle de facto Art, ein ganz zauberhafter Ort.
Und die Öffnungszeiten? da könnt ihr rein am Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Und hier in den Räumlichkeiten finden immer auch wieder Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Guckt einfach mal auf die Internetseite. Hier im Mai ist wirklich so einiges los.
Es ist so eine Ruheoase mitten in der Stadt.
Ich bin immer gerne hier. Guckt euch das einfach mal an. Und vielleicht gibt es ja auch gerade eine Ausstellung, die euch interessiert. Und jetzt heißt es bei uns Happy Birthday, Europäisches Hanse-Museum. Am 27. Mai 2015 wurde das Europäische Hanse-Museum eröffnet.
Ja. Ist das ein Grund, um ein Geburtstagsständchen zu singen? Ich glaube fast, ja.
Du singst.
Happy Birthday to you.
Oh, wie schön. Nicht so schön wie Marilyn Monroe, ja, aber fast, es geht, ne, in die Richtung.
Und es wurde damals eröffnet von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt feiern wir schon, die Zeit vergeht wie im Flug, den 10. Geburtstag. Fast 1 Million Menschen haben das Museum seitdem besucht, um in die Welt der Hanse einzutauchen.
Ja, und den Erfolg des Museums macht ja auch aus, dass es sich ständig weiterentwickelt. Und damit bietet es den Besucherinnen und Besuchern immer wieder neue Erlebnisse, wie jetzt wieder mit einem neuen Raum, der heißt Epilog. Ein Raum mit einer immersiven 360-Grad-Videoprojektion.
Ja, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk gewissermaßen. Absolut. Für das Museum, aber nicht nur für das Museum, vor allen Dingen auch für die Besuchenden. Und der Raum wird offiziell am 27. Mai eröffnet, aber ihr könnt ihn schon während der Geburtstagsfeierlichkeiten besuchen.
Am 17. und 18. Mai.
Ja, und bei uns ist jetzt ein Mann, der schon seit langem die ganz große Geburtstagsparty mitplant. Es ist der Leiter der Kommunikation beim Europäischen Hanse-Museum, Sören Affeld. Moin, Sören.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Freue mich. Dankeschön. Wir uns auch. Sören, was kann ich denn jetzt in diesem immersiven Raum Epilog erleben?
Also das ist der letzte Raum, ganz am Ende der Ausstellung. Und da fassen wir natürlich einmal zusammen, was man jetzt alles gesehen oder vielleicht sogar gelernt hat, während man durch die Ausstellung gegangen ist. Und dann bleibt natürlich auch die Frage, was bleibt denn von Hanse eigentlich, nicht? Also wir haben da über 500 Jahre Geschichte gezeigt in der Ausstellung. Und heute reden wir ja auch ganz viel von Hanse. Lufthansa, Hansaplast, überall taucht Hanse auf und immer ist es eigentlich positiv. Und wir wollen so ein bisschen rausfinden oder auch gemeinsam mit den Besuchenden gucken, wie kommt das eigentlich? Und das soll dieser Raum so ein bisschen zeigen.
Ich habe einerseits die Vergangenheit, dann aber auch den Blick in die Zukunft.
Genau, so stellen wir uns das vor. Ich hoffe, das funktioniert. Ja.
Und falls ihr euch gerade fragt, wo wir sind nämlich gerade in der Bibliothek des Europäischen Hanse-Museums und wir bewegen uns also in diesem Raum, im Epilog, auch in der Bibliothek manchmal, von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart. Und dieser Raum ist eigentlich typisch für das ganze Museum, denn Geschichte wird hier immer wieder ganz sinnlich erfahrbar und auch emotional. Und ihr braucht keine Vorkenntnisse, das ist einfach ein Museum für alle Neugierigen, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben immer ja so inszenierte Räume, in die man richtig eintauchen kann, also Geschichte zum Begreifen auch, vieles kann man anfassen und dann gibt's immer auch Räume, wo die Objekte dann halt hinter Glas sind, weil die kann man nicht anfassen, aber die Inszenierung schon.
Also schön erlebbar mit allen Sinnen, also bis auf das Anfassen. Es gibt aber nicht nur dieses schöne Geburtstagsgeschenk, den neuen Raum Epilog. Zu einem runden Geburtstag gehört natürlich auch eine richtig schöne große Geburtstagsfeier bzw. Party. Und die gibt es am 17. und 18. Mai, also an einem Samstag und einem Sonntag, den ganzen Tag über. Ja,
das Programm, das reicht von Mittelalter bis in die Gegenwart und ist so vielfältig wie das Europäische Hanse-Museum. Und das Mittelalter wird lebendig mit dem Hansevolk zu Lübeck. Das ist eine ganz fantastische Truppe. Das sind Lübeckerinnen und Lübecker, die das Leben der Lübecker Stadtbevölkerung im Mittelalter authentisch nachstellen. Also ja, die verkleiden sich.
Und sie tragen natürlich mittelalterliche Kleidung und spielen Figuren wie die Ratsapothekerin oder auch Kaufleute. Und sie werden den Spielhof hier im Europäischen Hanse-Museum in einen mittelalterlichen Marktplatz verwandeln. Also das ist ja so ein bisschen, Sören, wie so eine Zeitreise. Da wird der Alltag, wie er so im Mittelalter gewesen sein könnte, lebendig, oder?
Genau, wir haben einen Bereich, wo das nachgestellt wird, wo man eigentlich richtig eintauchen kann und von fast authentischem Mittelalter umgeben ist, kann man fast so sagen.
macht nur einen Schritt und ist sofort wieder in der Zeit der Hanse. Ich habe die mal gesehen. Ich glaube, die haben sogar Schweine dabei und sowas.
Dieses Jahr haben wir am Sonntag Jakobsschafe. Also eine Rasse, eine alte Schafsrasse. Die kommen vom Geschichtserlebnisraum hier in Köpnitz. Die kommen auch immer. Die bringen auch eine Kinderaktion mit. Und sind auch gewandet dann und beleben das auch nochmal im Mittelalter.
Auch das Hansevolk lässt sich immer was Neues einfallen. Keine Schweine, Schafe diesmal. Und ihr könnt aber auch mittelalterliche Brettspiele spielen zum Beispiel. Es gibt Speed-Dating mit interessanten mittelalterlichen Persönlichkeiten. Und ihr könnt mit dem Hansevolk sogar mittelalterliche Tänze erleben.
Kann ich da Tanzschritte lernen, wie das im Mittelalter war?
Ganz genau. Also richtig Tanzunterricht, mittelalterliche Tänze, immer auf dem Kirchhof dann. Das ist total schön, das macht wirklich immer viel Spaß. Da taucht man noch mehr ins Mittelalter ein, dann tatsächlich, weil man selber mitmacht.
Ne? Ja, und das ist ja auch die Musik dazu wahrscheinlich dann. Genau.
Und das nächste Mal kannst du, wenn du irgendwo bist, mittelalterlich tanzen und alle beeindrucken.
Naja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ganz aus der Gegenwart kommt definitiv das Live-Musikprogramm. Das ist ja auch ein bisschen wie das Konzept des Museums. Die Vergangenheit, aber eben auch die Gegenwart. Unter anderem dabei sind die Local Heroes Jackpot. Und die hören sich so an.
Lass mich dein größter Fehler sein. Ich lass dich spielen.
Ja, und auch sehr spannend ist die Newcomerin Paula Carolina, finde ich. Die hat gerade ihr erstes Album veröffentlicht und hat schon eine große Fangemeinde, also auf ihrem Instagram-Account zum Beispiel, und die klingt so.
So wie ihr schaut, weiß ich genau, irgendwie bin ich anders. Doch plötzlich schreit ihr, ey, du bist so extra, extra. Meine Liebe, du bist so extra, extra. Gar nicht wie die anderen, so extra, extra. Ich glaub, du machst das extra, extra. Alles an dir ist.
Das ist aber noch nicht alles. DJs legen auf, ihr könnt Poetry Slam hören, Poetry zu den Themen Hanse, Europa und Lübeck. Und auf der Dachterrasse genießt ihr bei Snacks und Getränken einen der schönsten Ausblicke Lübecks. Viele sagen ja, es ist der schönste Ausblick Lübecks. Und Sören, es gibt ja auch eine Aftershow-Party. Wird da genauso heftig gefeiert wie im Mittelalter?
Das kann ich mir schon gut vorstellen. So, da kommen dann die mittelalterlichen Tänze gleich mit Beats unterlegt. Gehen da weiter, glaube ich. Ja, das ist immer ein Highlight bis 4 Uhr nachts im Beichthaus. Da gibt's schon Beispiele für inzwischen, die einfach Spaß machen.
Legendäre Aftershow-Partys und es gibt Führungen und Theater und Kinderprogramm. Und der Eintritt zu dieser epischen Geburtstagsparty ist an beiden Tagen frei. Für die aktuelle Ausstellung zahlt ihr einen ermäßigten Preis von 5 €. Und wenn ihr, falls ihr es noch nicht wusstet, unter 18 Jahre alt seid, ist der Eintritt fürs Europäische Hanse-Museum sowieso immer frei.
Ja, super Sache. Und Sören, die beiden Geburtstagsfeiertage, die sind ja unterschiedlich so ein bisschen aufgeteilt. Samstags eher Partytag und am Sonntag dann der Familientag.
Genau, Samstag fangen wir mit der Musik und mit dem ganzen Programm fangen wir um 15 Uhr an, dass man noch in Ruhe einkaufen kann, damit man sich dann ein spätes Frühstück am Sonntag leisten kann. Und am Sonntag ist dann tatsächlich für Familien mehr Programm, viel Kinderprogramm. Und ja, das Musikprogramm am Samstagabend, das ist eben wirklich mit viel Liebe ausgesucht. Da haben sie also lange dran gearbeitet, die richtigen Künstlerinnen zu finden. Und ich glaube, das ist ein sehr rundes Line-up, muss ich sagen. Also wirklich schön.
Hört sich spannend an.
Gefeiert wird aber eigentlich das ganze Jubiläumsjahr und es wird noch einiges passieren im Europäischen Hanse-Museum. Es gibt zum Beispiel neue digitale Führungen durch ältere Ausstellungen, die ihr vielleicht verpasst habt und trotzdem noch sehen wollt.
Und das ganze Programm findet ihr auf der Seite des Europäischen Hanse-Museums. Sören, welche mittelalterliche Persönlichkeit würdest du denn gerne mal speeddaten?
Also ich würde natürlich schon so einen echten Kaufmann, so einen Niederdeutschen schon mal kennenlernen wollen. Ne? Also das können wir ja nicht. Wir haben nur die schriftlichen Quellen und da an den Menschen selber ranzukommen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und das wäre schon ganz spannend, wirklich jemanden kennenzulernen, der in Novgorod war zu der Zeit oder auch ja da das Kaufmannshandwerk eben nochmal genauer beschrieben zu kriegen. Das würde mich schon reizen, ja.
Der hätte bestimmt viele spannende Geschichten zu erzählen. Christian, und du? Welche mittelalterliche Persönlichkeit würdest du gerne speeddaten?
Ich glaube, eine Apothekerin würde ich gerne treffen, weil ich würde auch gerne wissen, was haben die da damals zusammengemixt? Ja, wie hat das auch tatsächlich geholfen? Das ist ja auch Wissen, was wir manchmal schon vergessen haben. Und was ja aber gerade wieder sehr aktuell ist, weil wir ja oft selber uns unsere kleinen Mittelchen zusammenmixen, ja, und nicht immer gleich aus der Apotheke Medikamente nehmen wollen, finde ich ganz spannend.
Genau. Und ich weiß auch genau, wer uns das erzählen könnte. Und wir können es auch noch nachlesen. Hildegard von Bingen. Die hatte natürlich immer super tolle Kräuterrezepte. Und
ist das dein Speeddate, oder?
Das wäre mein Speeddate. Hildegard von Bingen. Und einer ihrer Sprüche, ihrer Leitsprüche ist ja, alles mit Maßen. Aber ich glaube, bei so einem tollen Museumsfest am 17. und 18., da kann man mal so richtig schön über die Stränge schlagen.
Das ist nicht das richtige Motto, glaube ich.
Da würde Hildegard von Bingen bestimmt nichts dagegen haben.
Das glaube ich auch, ja. Wir haben auch total schnell festgestellt, dass ein Tag halt nicht reicht. Ne? Also es war sehr schnell klar, wir müssen 2 Tage feiern.
Es muss eskalieren, ist ja ganz klar. Das Europäische Hanse-Museum wird 10 Jahre alt, gefeiert wird am 17. und 18. Mai. Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Und es wird eine Mega-Party.
Und wir haben ja schon gesagt, es wird virtuelle Führungen geben, noch im Laufe des Jahres. Und Sören, die Führung, die machst du.
Genau, die mache ich. Bei Zoom treffen wir uns dann mit Leuten aus ganz Deutschland, wer mag. Kann man gemütlich auf dem Sofa sitzen bleiben und ich führe dann durch 3D-Scans von den vergangenen Sonderausstellungen. Und die gibt's ja in echt gar nicht mehr. Aber sie sind halt virtuell noch da und das, ja, und ich habe das schon gemacht früher und das war eigentlich immer sehr, sehr schön, mit den Leuten da nochmal durchzugehen.
Wenn ihr jetzt gedacht habt, Mensch, den sympathischen Sören, den möchte ich mal kennenlernen, könnt ihr also praktisch ein virtuelles Speeddate mit ihm ausmachen.
Und er ist nicht aus dem Mittelalter. Also, Europäisches Hanse-Museum wird 10 Jahre, nochmal Happy Birthday und 2 tolle Feiertage im Mai.
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und ich hoffe, ihr kommt auch dann am 17. und 18. oder zu den Online-Führungen.
Aber sowas von.
Ich will die Tanzschritte lernen. Die führe ich dann nächstes Mal bei meinem Tanzkurs auf.
Ich bin schon sehr gespannt.
Ich auch. Ich hätte ja gern ein paar neue Ideen, was man mit Kräutern machen kann.
Ja, ich bin dafür, weil davon profitiere ich ja letztendlich ja, auch.
Ich denke auch, ich habe ja schon Pesto gemacht aus Basilikum und Rucola. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Kräuter und Pflanzen, aus denen ich das machen könnte.
Ja, und es gibt hier in Lübeck den idealen Ort, um das auszuprobieren. Eine Kräuteroase mitten in der Stadt, hinter dem Haus der Kulturen, vor dem Dom. Und diese Oase besteht aus Hochbeeten, ein interkultureller Kräutergarten, in dem ihr eine Kräuterreise gewissermaßen durch die ganze Welt machen könnt.
Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und der Mai, der eignet sich ganz besonders für diese schöne Reise. Alles blüht ja und grünt und ist zauberhaft frisch. Dieses Grün ist ganz jung und ganz hell. Ich freue mich da immer sehr drüber. Die Natur sieht noch so richtig schön neu aus und es duftet überall. Wir stehen jetzt vor den Beeten und ich erkenne so ein paar Pflanzen, nicht alle, aber die krause Petersilie habe ich erkannt.
Ja, das war ja einfach. Ne? Was hast du noch gesehen?
Vieles kannte ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also bei mir geht es genauso. Einige Kräuter kenne ich, aber eben viele auch nicht. Aber glücklicherweise haben wir hier einen Experten, einen Mann, der sich richtig gut mit Kräutern auskennt und der sogar die Idee für diesen interkulturellen Kräutergarten hatte. Es ist Ilhan Ischüsen, Leiter des Hauses der Kulturen und Großmeister der Kräuter, sage ich jetzt einfach mal. Moin, Herr Ischüsen.
Hallo, herzlich willkommen und ich freue mich auch, dass wir euch Kräutergarten am Dom, Lokman Hekim Kräutergarten haben wir genannt. Der hat einfach damals in Orient diese ganze Kräuter, wie für Gesundheit wichtig war, entdeckt und auch entwickelt.
Also ein Kräutergelehrter aus dem Orient.
Ja.
Sehr schön. Herr Ischüsen, ich habe ja Pesto immer nur aus Rucola oder dem klassischen Basilikum aus dem Mittelmeer bisher gemacht. Mit welchen Kräutern könnte ich das denn noch versuchen hier aus dem Garten?
Also mit fast alle Kräuter könnte man ja auch Pesto machen, aber ich bin in der Tat nur organisatorisch und mit leidenschaftlicher Art und Weise dabei seit 15 Jahren. Und ich lerne auch dabei viel Neues und dafür ist ja das gedacht. Und da haben wir auch wirklich richtige Experten, die am Donnerstag Saisonzeiten zu uns kommen und diese ganze Information auch geben und dass wir auch gemeinsam einen Lernprozess durchgehen.
Aber ich höre schon raus, dass Sie auch der Meinung sind, dass man einfach mal ein bisschen mehr ausprobieren sollte in der Küche mit Kräutern.
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch hier vieles gelernt, so viele unterschiedliche Sorten Pfefferminze gibt. Ich hatte als Kind eine Sorte nur, also kennengelernt und auch genutzt. Und hier habe ich mindestens 10 unterschiedliche Pfefferminzsorten zusätzlich kennengelernt. Und das ist einfach, wie gesagt, eine Erfahrung, die ich hier mache.
Und jeder hat ja auch so seine eigenen Geschichten zu den Kräutern, vielleicht auch aus seiner Kindheit, Gerüche, die man hier auch teilen kann. Und was jetzt hier nämlich gerade passiert, ist auch der Sinn und die Idee des Kräutergartens. Also Menschen aus verschiedenen Kulturen kommen über die Kräuter ins Gespräch und tauschen sich aus. Haben Sie sich das so vorgestellt,
Herr Wie wir das jetzt gerade gemacht haben?
Also wir haben ja erstmal so vorgestellt, traditionell sind ja auch immer vor dem Kirchen oder Innerhof bei dem Kirchen immer Kräuterecke gewesen sein soll. Ich habe ein bisschen darüber recherchiert. Damit könnte ich ja auch Domgemeinde überzeugen, dass wir hier vor Dom einen Kräutergarten haben. Und wir haben auch so bewusst 5 Hochbeete entschieden, 5 Kontinenten symbolisieren sollen und die Menschen, die aus unterschiedlichen Kontinenten hier in unserer Stadt leben, dass sie sich einfach auch einbringen können und auch sich öffnen, über die Grenze hinweg, über die anderen Kontinenten etwas lernen und hinschauen und einen Dialog daraus schneiden.
Sie haben so schön über die Pfefferminze erzählt, ich meine sie gerade zu riechen. Ich habe den Geruch so richtig, es weht hier so über die Beete herüber.
Er wird rübergetragen, der Duft der Pfefferminze. Wir hatten es schon kurz angesprochen, der Donnerstag um 17 Uhr, da trifft sich die Gartengruppe. Bei uns ist auch Sonja Klüver hier vom Haus der Kulturen. Frau Klüver, wie ist das, wenn mich das jetzt interessiert? Kann ich da einfach vorbeikommen?
Ja, also die Gartengruppe hört sich ja schon so fest an. Das ist gar nicht so fest. Also die Gartengruppe als feste Gruppe gibt's gar nicht, sondern es gibt so ein paar Leute, die sich engagieren und die sich einbringen und mit den Kräutern beschäftigen. Und die sind immer froh, wenn neue Gesichter dazukommen, wenn sich der Kreis erweitert. Und insofern ist das so ein Format, sag ich mal, was für jeden geöffnet ist. Und grundsätzlich ist unser Haus ja auch immer für alle geöffnet, die eben auch friedlich die Gesellschaft gestalten wollen, die mit uns gemeinsam hier was bewegen und bewirken wollen im Sinne des Gemeinwohls.
Und Touristinnen und Touristen, die jetzt vielleicht gerade den Dom besuchen, sind natürlich dann auch willkommen, wenn sie hier einfach vorbeigucken.
Klar, wir freuen uns immer, wenn wir auch neue Geschichten hören und andere Perspektiven dann auch von Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder aus anderen Städten. Das ist immer sehr interessant, wenn die dann so berichten, was es bei denen gibt und wir tauschen uns da sehr gerne aus. Also insofern, die Türen sind immer offen zwischen 10 und 17 Uhr wochentags und Mittwoch und Donnerstag nochmal ein bisschen später, weil wir da nochmal mittwochs für Frauen und donnerstags nochmal für alle die Türen länger geöffnet haben.
Und es stehen ja hier auch Tische und Stühle. Man kann sich ja hier auch hinsetzen und verweilen.
So wie wir heute gerade, ne? Und es wird ja nicht nur gegärtnert, es gibt ja auch noch Musik und Smalltalk, also an diesen Garten-Donnerstagen.
Und ihr verwendet ja die Kräuter dann auch, wenn ihr Brot backt oder kleine Snacks vorbereitet.
Genau, also wir haben ja so ein paar Aktive, die sich mit den Kräutern beschäftigen, im Sinne von Heilpflanzen oder auch Lebensmittel. Und die machen dann regelmäßig Aktionen, wo sie einladen und wo sie dann eben Pesto machen oder Brot machen oder Quark mit Kräutern nochmal ein bisschen aufpimpen und das Ganze dann gemeinsam verzehren.
Also Kultur auch zum Probieren, ne? Und wie die Kräuter hier zusammenwachsen, so wachsen hier eben auch die Kulturen zusammen.
Und das Haus der Kulturen wird in diesem Jahr übrigens 25 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre Begegnungsstätte für die unterschiedlichen Kulturen hier in Lübeck.
Ja, und wir haben es schon gesagt, es gibt ja hier jede Woche ganz viele Veranstaltungen und Workshops, vom Community Dance über Trommelgruppen bis zu Deutschlernen auch, also Deutschlerngruppen für alle Levels, also für Fortgeschrittene, für Anfänger. Und alle Infos findet ihr auf der Webseite des Hauses der Kulturen, hausderkulturen.eu. Und da könnt ihr euch auch immer das aktuelle Monatsprogramm runterladen.
Mir hat ja besonders gut ein Schild an einem der Hochbeete gefallen. Darauf steht, Heimat ist, wo mein Garten ist. Und ich habe jetzt noch eine Bitte. Darf ich ein paar Kräuter mitnehmen, Herr Ischesen, für heute Abend, für meinen Salat?
Also wir haben ja immer jedes Jahr so Frühlingszeit ziemlich viele Kräutersorten, besonders Pfefferminze, die überall wachsen. Und dann muss man ja auch einige Teile rausholen, damit sie nicht alle andere
zuwachsen. Ne?
Zuwachsen, ja. Und dann auch ganze Platz in Anspruch nehmen. Deshalb kann man ja einfach Pfefferminze immer bei uns mitnehmen, unterschiedliche Sorten. Die Pfefferminze ist ja auch zurzeit vorhanden.
Wunderbar, also du siehst, Pfefferminze geht. Und da wir gerade bei Genuss waren und da wir ja auch schon mit dem Kochthema eingestiegen sind, ihr kriegt hier auch ein kleines, obwohl so klein ist es gar nicht, ihr kriegt hier ein Heft auch, das heißt Kräuterschätze. Und da sind auch Rezepte für Kräuter drin, die ihr dann zu Hause nachkochen könnt.
Können wir ja mal machen.
Auf jeden Fall, ich bin dabei. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu 25 Jahren und toll, was ihr hier macht.
Ja, vielen Dank. Wir feiern das ganze Jahr. Das ganze Jahr verteilt gibt es 25 Veranstaltungen und ich muss dazu hinzufügen, dass Ilhan Ischesen ja der Gründer dieses Hauses ist und diese Idee, die packt einen oder die packt einen nicht, die hat mich irgendwann gepackt und seitdem bin ich hier drin und so geht's ganz vielen anderen Menschen und ich wünsche mir, dass es ganz vielen anderen, die diesen Podcast hören, auch so ergeht, die hier vorbeikommen und sehen, was sie eigentlich zusammen mit anderen bewirken können.
Und wie ihr hören könnt, um den Dom herum weht immer ein kleiner Wind.
Deswegen riecht es hier ja auch so schön im Garten.
Und transportiert den Geruch der Kräuter durch die Luft. Und deswegen wachsen die Kräuter hier auch so gut.
Jetzt wirst du ja noch ganz poetisch.
Ich bin ein Kräuterpoet.
Okay.
Und bei uns geht es jetzt um nicht weniger als Revolution und eine Wahnsinnschance. Die Lübecker Museen werden digitalisiert. Und zwar der gesamte Bestand. Also nicht nur das, was sowieso jetzt gerade schon in den Museen steht, in den Ausstellungsräumen, sondern wirklich alle Gegenstände, die auch zurzeit in den Depots lagern.
Genau. Und noch ist es eine Vision, aber es könnte bald so sein, wenn ihr zum Beispiel gerade am Nordpol seid oder im Himalaya und die Lübecker Museen besuchen wollt, dann könnt ihr das bald, virtuell zumindest. Mehr darüber weiß der leitende Direktor der Lübecker Museen, Dr. Tillmann von Stockhausen. Moin, Herr von Stockhausen.
Ja, moin.
Ja, es ist unser analoger Gast heute. Er ist noch nicht virtuell und er ist auch nicht digitalisiert. Und wir sitzen hier in seinem wunderschönen Büro. Die Fenster sind offen, ihr könnt die Vögel zwitschern hören. Es ist ein wunderschöner Tag.
Und wir haben sogar Blick auf ein Exponat, ein Blauschaf.
Ja, es steht da so auf der Wiese.
Und Herr von Stockhausen, in naher Zukunft könnte es ja wirklich so sein, bevor ich zum Beispiel den Mount Everest besteige, im Basislager 2 in meinem Zelt noch liege und eine Internetverbindung habe, könnte ich zum Beispiel einen virtuellen Besuch im St. Annen-Museum machen, richtig?
Ja, das wird kein Problem sein. Klar, wir wollen das zeigen, was wir in unseren Häusern wirklich verwahren. Das Museum ist ja immer aus zwei Teilen bestehend. Es gibt die Schausammlung, das Museum, das, was Sie sehen, wenn Sie uns besuchen. Und dann gibt es einen ganz reichen Bestand, der in unseren Depots ist. Man sagt oft, dass ungefähr 80-90% der Museumsbestände in den Depots verwahrt werden. Und das wollen wir digital zugänglich machen. Also auch am Mount Everest. Übrigens für den, der am Mount Everest ist, der kann natürlich auch mal gucken, ob wir vielleicht auch Gegenstände aus dem Himalaya-Bereich haben, denn wir haben auch die Sammlung Kulturen der Welt in unserem Museumsbestand und da sind fast alle Kulturen dieser Erde vertreten. Vorhin haben Sie den Nordpol erwähnt, also auch Inuit-Kultur ist bei uns in den Depots und später mal im Digitalen zu erreichen.
Also schon, das ist eine Wahnsinnschance. Ein
spannendes Thema. Von wie vielen Objekten reden wir jetzt, die in den Lübecker Museen digital erfasst werden müssen, nur mal so eine ungefähre Vorstellung zu haben?
Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es mal die Frage, wie man zählt. Ich will ein schönes Beispiel nehmen. Sie haben ein wunderbares Geschirr mit vielleicht 25 oder 30 Teilen. Zählt man das als eins oder einzeln? Deswegen ist es, kommt so ein bisschen auf die Zählweise. Aber wir sprechen zum Beispiel im Museumsquartier St. Annen und Kunsthalle, dass es so rund 100.000 Objekte sind. Bei der Sammlung Kulturen der Welt sprechen wir von rund 30.000 Objekten. Das ist jetzt so grob geschätzt. Und wenn wir dann alles erfasst haben, dann werden wir vielleicht auch ganz präzise Zahlen sagen können.
Darauf warten wir.
Was hier entsteht, ist ein riesiger Wissensspeicher, eine Kunstdatenbank. Und die Museen sind ja irgendwie auch das Gedächtnis der Stadt. Und durch die Digitalisierung werden die Museen dann für Besuchende und Forschende aus aller Welt geöffnet sein. Und zwar 24 Stunden und das jeden Tag.
Herr von Stockhausen, ich frage mich da gerade, ist das digitale Museum dann nicht eine Konkurrenz zum analogen Museum? Werden die Leute dann überhaupt noch in die Häuser kommen?
Also das ist immer so ein bisschen die Sorge, aber dem kann man, glaube ich, auf jeden Fall entgegensetzen. Das ist nicht so, denn das digitale Museum macht neugierig. Es macht neugierig auf das tatsächliche Objekt. Wenn man interessiert ist an etwas, was man im digitalen Katalog findet, im Online-Katalog, dann will man das vielleicht auch wirklich tatsächlich sehen. Authentisch, das authentische Erlebnis ist immer noch etwas anderes, sodass ich eigentlich glaube, dass es uns letztendlich sogar mehr Besucherinnen und Besucher ins Haus führen wird, weil die Menschen einfach an dem, was an Schätzen in Lübeck ist, interessierter sein werden.
Naja, ich stelle es mir so vor, die Mona Lisa zum Beispiel 1000-mal reproduziert oder Van Gogh, das hieß ja auch, dass keiner mehr in den Louvre geht am Ende.
Ja, das ist ein Riesenunterschied, ob ich die Mona Lisa auf dem Screen habe oder dann doch tatsächlich davor stehe. Also es ist immer noch ein anderes Sehen. Obwohl man auch sagen muss, das Digitale hat ja zum Beispiel den Vorteil, wenn Sie ein Gemälde nehmen, dann können Sie das im digitalen Katalog auch von der Rückseite betrachten. Oder was Wunderschönes, was sehr Schönes, zum Beispiel auch bei impressionistischer Malerei, nehmen Sie mal ein Bild von Max Liebermann, da ist so eine pastose Malstruktur. Sie können dann im Bild hineinzoomen und Sie können sehen, wie die Oberfläche des Gemäldes ist. Wenn wir eine gute Bildqualität im Online-Katalog haben, dann kann man tatsächlich sehr intensiv die Malstruktur erleben, noch intensiver das Objekt erforschen als vielleicht im Authentischen. Aber das Authentische wird niemals verlieren. Ganz im Gegenteil, die Menschen werden neugierig werden.
Ich finde auch, das hört sich jetzt gerade so an, wie Sie das beschrieben haben, dass das eine wunderbare Ergänzung sein könnte. Ich könnte mein Wissen noch vertiefen, wenn ich mir das virtuell angucke. Und dann ist natürlich das Erlebnis, vor einem Bild zu stehen, das ist einmalig.
Wird, das frage ich mich sofort, der virtuelle Besuch des Museums dann etwas kosten? Wird es da so eine Bezahlschranke geben oder wie stellen Sie sich das vor?
Also wir haben vorgesehen, das kostenlos zu lassen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir wollen das allen Menschen zur Verfügung stellen. Wir hatten ja auch eben die entlegenen Gegenden. Und wenn man eben die Sammlung Kulturen der Welt sieht, dann wollen wir eben auch, dass die Menschen aus den Herkunftsländern, aus den Herkunftsregionen ihre Kunstschätze digital sehen und erleben können. Also beispielsweise indigene Gemeinschaften aus dem Amazonasgebiet, die können dann recherchieren, was es denn an Kunst, an Objekten meiner Kultur in Lübeck. Man kann dann auch in anderen Museen recherchieren und ich denke, da darf es keine Bezahlschranke geben.
Wie digitalisiert man nicht nur ein Museum, sondern gleich 9 Museen und die Sammlung Kulturen der Welt? Das wollen wir uns jetzt an einem Beispiel ansehen.
Ja, die Digitalisierungswerkstatt befindet sich nämlich hier gleich um die Ecke.
So, der Fahrstuhl ist angekommen und wir betreten jetzt das Reich des Digitalisierungsteams. Und zum Digitalisierungsteam gehören Sabine Köstling. Hallo Frau Köstling, Sabine. Dürfen wir sagen, Sabine?
Ja, sehr gerne.
Hallo, herzlich willkommen in der Digitalisierungswerkstatt.
Eins haben wir schon gelernt, in der Digitalisierungswerkstatt sagt man du. Ne?
Dann haben wir Nadine Rottau. Hallo Nadine.
Hallo.
Und Emilia Sletschek. Hallo Emilia.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Sabine, was digitalisiert ihr denn gerade?
Aus den großen Beständen des St. Ann-Museums, Malerei, Skulpturen, Kunsthandwerk, digitalisieren wir den Spezialbestand Keramiken und da insbesondere die Sammeltassen.
Könnten wir jetzt mal für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir so eine Tasse uns jetzt rausnehmen und die digitalisieren? Meinst du, das geht?
Das geht bestimmt. Emilia hat schon ihre Handschuhe an und wird das Objekt ganz vorsichtig uns zeigen.
Hier sind Boxen mit wirklich wunderschönen Sammeltassen und alles schön eingepackt, Emilia.
Genau.
Nadine, warum habt ihr euch jetzt für diese Tasse entschieden? Was sieht man da vorne?
Das ist jetzt tatsächlich nur ein Landschaftsbild. Also wir haben hier keine rausgesucht, wo wir eine Ansicht vom Holstentor oder von Travemünde haben. Die haben wir auch. Ist vielleicht hier noch eine dazwischen. Aber das hier ist unsere Beispieltasse, weil die einfach auch ein kleines Erfolgsergebnis hat, weil wir hier die Marke zuordnen konnten, die vorher noch nicht zugeordnet war.
Ja, es ist eine Flusslandschaft und ich lese hier auf der Karte mit Brücke, Wanderer und Angler.
Was machen wir jetzt als nächstes, um diese Sammeltasse zu digitalisieren?
Also was ich gemacht habe, ich habe mir die analogen Verzeichnisse angeschaut, die hier im Museum sind.
Das da muss ich wirklich, genau, und die stehen wirklich noch in so einem alten Karteikasten, wie man das von früher kennt. Das ist ja herrlich.
Genau, davon haben wir ganz viele, bestimmt 25 Stück. Die sind prall gefüllt und die decken alle Objekte unseres Museums ab. Und die sind zum Teil mit Maschinenschrift geschrieben, zum Teil noch alt und handschriftlich.
Und was für eine Marke ist das jetzt?
Genau, also auf der Karte stand eine Marke, die unbestimmt ist. VMJ war da als Buchstaben eingeritzt. Und hier hat Emilia aber ein Foto gemacht und es in die Bildersuche bei Google reingeschmissen und hat rausgefunden, wir hatten immer Meißen rausbekommen als Suchergebnis und hat ein bisschen weiter recherchiert und wir können tatsächlich, das sind hier die beiden Schwerter von Meißen, die ja viele kennen, können wir jetzt sagen, das ist tatsächlich eine Sammeltasse, die in Meißen hergestellt wurde. Also wirklich Qualitätsporzellan.
Also Emilia, du bist auch so ein bisschen Sammeltassendetektivin.
Ich hoffe, eine zu werden. Also wir sehen hier vorne so einen Ausdruck von den Meißner Porzellanmarken, wann sie zu welchen Jahren verwendet wurden. Und unter unseren gekreuzten Schwertern haben wir auch eine römische 1. Und da lässt sich eben sagen, dass die Tasse wohl zwischen 1814 und 24 entstanden ist. So lässt sich das halt rückdatieren.
Und das ist ja ziemlich genau, also so ein Zeitraum von 10 Jahren dann.
Das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen der Verzeichnung auf einer Karteikarte, wo man sich auf sein Augenmerk verlassen hat und vielleicht in Bestimmbüchern nachgeschaut hat, aber oft genug waren die Marke undeutlich oder das Bestimmbuch unklar. Heute haben wir die KI, wir haben Google Lens und andere Vernetzungsoptionen, sodass wir in vielen Beständen weltweit gucken können und dann durch Vergleich mehr Daten herausfinden können und unsere Daten auch in die Welt herausgeben können.
Also viel präziser, viel genauer und mir stehen viel, viel mehr Informationen zur Verfügung.
Genau so.
Und Emilia, um das jetzt zu digitalisieren, muss es ja fotografiert werden. Du machst ja nicht nur ein Foto jetzt, du machst insgesamt 10 Fotos. Warum müssen das 10 sein? Warum so viele? Reicht da nicht eins?
Also wir wollen, dass das Objekt von allen Seiten später mal zu betrachten ist im Internet, damit man auch auf der Unterseite des Objekts eben die Porzellanmarke sehen kann oder eine Inschrift auf dem Tassenboden. Und das wollen wir dem Besucher oder dem Interessierten nicht vorenthalten.
Und deswegen die 10 Fotos. Und dann lass uns doch jetzt mal anfangen, dann fotografieren wir jetzt die Tasse.
Okay, ich drücke jetzt mal ab. So.
Yes. Bist du zufrieden mit dem Foto?
Ja, doch, das kann man doch nehmen.
Sammeltasse mit Landschaft ist digitalisiert. Check. Hast du schon mal von Sammeltassen geträumt oder überhaupt vom Digitalisieren?
Weder noch, muss ich gestehen.
Habt ihr psychologische Betreuung?
Das scheint mir eine sehr gesunde Sache zu sein, Sabine, oder?
Emilia, wie ist es bei dir? Hast du schon mal davon geträumt?
Sicherlich. Also bei so viel Gold und Blitzerei ins Gold hinein träumt man schon mal nachts davon.
Nadine, wie sieht es bei dir aus? Hattest du mal so einen Digitalisierungstraum, einen schönen oder einen Albtraum?
Ja, ich träume eigentlich immer davon, dass es total toll ist, immer noch mehr da zu sammeln.
Schon klar, das träume ich ja auch ständig.
Ach, das ist ja süß.
Was für Nerds, werden Sie sagen.
Und ihr könnt schon hören, hier ist genau das richtige Team zusammen. Ja?
Und eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre habt ihr hier. Das war Lübeck Zwischentöne im Mai.
Ja, hoffentlich habt ihr neue Ideen und Inspiration, um Lübeck wieder ganz neu zu entdecken.
Und neue Lübeck Zwischentöne gibt es dann pünktlich am 1. Juni. Und bis dahin öffnet eure Herzen.
Ja, und bleibt neugierig vor allen Dingen.
Und lasst die Sonne rein. Tschüss.
Tschüss.